Werbung.
Wir haben von neuen Formaten gesprochen und eines dieser neuen Formate wird jetzt ausprobiert und das ist eine Live-Show, die nicht als Podcast erscheint.
Inhaltlich wird es um die Liebe gehen, Star Trek und die Liebe. Wir werden zusammen auf dieser Bühne sein mit zwei Impro-SchauspielerInnen.
Die beiden Impro-SchauspielerInnen sind Leonie Huber und Nils Kretschmer von der Gute-Leute-Impro-Comedy-Truppe
und werden uns Star Trek und der Liebe nähern auf verschiedensten philosophischen, aber auch ganz praktischen Ebenen.
Das Ganze heißt die Live-Podcast-Impro-Show Romanzen und Raumschiffe, Star Trek und die Liebe. Findet im Theater im Bauturm statt am 30.08. Leute, 30.08.
Ja, es ist wieder in Köln, Freunde, ich weiß. Ja.
Köln ist halt the place to be, was absolut Star Trek angeht.
Star Trek und Impro, ja.
Star Trek und Impro, genau. Ja. Das wird ein sehr, sehr schönes Projekt und es wird halt einmalig. Seid auf jeden Fall dabei.
Ja.
Und klickt euch mal ein Ticket. Wir verlinken das hier einfach mal unter dieser Folge.
Discovery Panel. Discover Star Trek.
Andi, weißt du, was ich so ganz und gar nicht an Doppelfolgen mag?
Das Ende? Also der ersten Folge?
Dass sie Doppelfolgen sind.
Du bist also kein Cliffhanger-Mensch, oder was?
Ja, irgendwie schon. Also ich mag Cliffhanger. Ich habe ja auch, ich wurde ja durch Lost sozialisiert, auch wenn ich das Kapitel jetzt nicht nochmal öffnen möchte an dieser Stelle. Aber Cliffhanger sind ja Fluch und Segen zugleich. Sie machen Lust, aber es geht halt auch nicht weiter. Also klar, es könnte weitergehen. Mein Problem ist halt dieser Podcast. Wir müssen jetzt diesen Podcast durch, ja, damit ich weiterkomme. Das heißt, wir müssen uns heute kurz fassen, damit ich jetzt gleich schnell weitergucken kann.
Das ist total problematisch. Also dieser Podcast hält uns immer wirklich ab, die Cliffhanger sofort zu nutzen, um sofort von der Klippe runterzuspringen. Moment mal, das ist nämlich nicht der Sinn eines
Cliffhangers. Das ist vor allem ein ganz schlechtes Bild. Ist das ja, genau. Ja, der Hamster. Wir als Hamster der Cliffhanger.
Hamster?
Sind es nicht die Hamster? Nee, es sind Lemminge, ne? Lemminge stürzen von den Klippen runter.
Was für Hamster?
Oh, Jesus. Oh Mann, ey. Ja, egal. Vielleicht starten wir in die Folge, weil besser wird es nicht mehr, glaube ich.
Ja, würde ich auch sagen. Los geht's.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel passend zu einer neuen Folge von Star Trek Prodigy. Es ist die 9. Folge. Das heißt, wir sind bald schon fast nahe ganz dran am Halbstaffelfinale, während Staffel 2 schon fast vorbei ist. Aber kein Zeitdruck hier. Und sie heißt.
Nie.
Nie, kein Zeitdruck. Kein Stress hier. Sie heißt nicht nie und auch nicht kein Zeitdruck. Sie heißt
A Moral Star Part 1. Rückkehr nach Tars Lamora.
Wobei ich sagen muss, A Moral Star gefällt mir besser.
Ja, es ist, also wir haben das ja schon mal gehabt irgendwann am Anfang dieser Staffel, als wir gesprochen haben. Ne? A Moral Star, liest das mal rückwärts. Ja, ergibt keinen Sinn. Ich weiß.
Razzlorarumma.
Wir hatten das genau schon mal so. Es ist immer noch ein Anagramm für Tars Lamora, aber ein schönes Anagramm, finde ich.
Absolut, ja. Ich habe einen Moment gebraucht, um drauf zu kommen. Ich glaube, ich bin gar nicht drauf gekommen. Es war ein langer Moment. Ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau.
Das war auch einer der Höhepunkte unseres Podcasts. So. 7 Jahre Podcast für diesen Moment. Ja.
Und davon gibt es sehr viele. Wir werden natürlich einen Podcast voller Höhepunkte machen, haben natürlich so ein bisschen das Problem am Ende mit dem Ende. Aber ihr wisst ja, wie das Ende ist und vielleicht wisst ihr ja sogar schon, wie es weitergeht. Dann seid ihr uns in diesem Falle überlegen an dieser Stelle. Aber das ist okay. Andi, wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut. Wir produzieren ja mittlerweile richtig professionell vor.
Ne? Ja.
Und zu dem Zeitpunkt unserer Produktion, muss ich sagen, bin ich gerade im nördlichen Ausland. Nördliches Ausland, kann man das sagen? Weiß ich nicht genau.
Ich bin nördlich
der Alpen und auch nördlich dieser Republik, Bundesrepublik heißt es. an der Nordsee, glaube ich. Ist das die Nordsee hier? Vielleicht ist es auch die Ostsee. Ich glaube, es ist die Ostsee. Oder ist es die Nordsee? Ich weiß es nicht.
Also ich würde jetzt schon vermuten, es ist die Nordsee. Also es kommt so ein bisschen drauf an tatsächlich, wo du genau bist. Weil ich glaube, das Land, in dem du bist. Oh Gott, jetzt rede ich wahrscheinlich.
Liegt an Ost- und Nordsee, richtig?
Ist das so? Ja, ne?
Müsste. Ja, also ich bin auf jeden Fall in Dänemark, auf den Spuren Søren Kierkegaards unterwegs, der hier genau in dieser Region, in der ich gerade war, gelebt habe, also in der ich gerade bin, ja, gewesen bin, als ich diesen Podcast aufgenommen habe. Jetzt bin ich nicht mehr da. Also jetzt, wo ihr es hört. Guck mal, das ist eine verwirrende Situation.
Jetzt musst du noch erklären, wer dieser Herr ist, den du gerade erklärt hast, ein moderner Philosoph.
Ein moderner Philosoph. Søren Kierkegaard, moderner Philosoph, um das Fin de siècle hat er gelebt, im späten 19. Jahrhundert. Man könnte sagen, ein früher Existenzialist, also der hat relativ früh gemerkt, wie sinnlos doch alles Dasein ist und ist daran ziemlich stark verzweifelt, hat dann ein Buch geschrieben, das heißt Die Krankheit zum Tode, wo er im Prinzip Depressionen beschreibt und das philosophisch aufwertet und irgendwann sagt, okay, meine einzige Lösung, um aus dieser Situation wieder rauszukommen, ist der Sprung zurück in den Glauben. Und dann gibt es ein Spätwerk von Søren Kierkegaard, in dem er wieder gläubig ist. Also eigentlich war er nicht gläubig, aber er hat gesagt, okay, um der Sinnlosigkeit des Daseins irgendwie zu entfleuchen, muss ich den Sprung zurück in den Glauben wagen. Und dann gibt das Leben natürlich wieder einen Sinn, weil dann kann man religiöse Sinndeutung betreiben. Ja.
Das ist ein bisschen schräg, ehrlich gesagt.
Ja. Es aber ist, ganz toll. Er schreibt wirklich ganz, ganz toll. Es ist auch ein sehr literarischer Philosoph. Ja,
es ist ganz interessant. Es ist so ein bisschen so wie die Leute, die, da habe ich letztens irgendwann, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, ich glaube, ich habe in irgendeinem Radio oder Podcast drüber geredet. Da kann ich ja nochmal in einem Podcast drüber reden. Mich nochmal mit den Leuten auseinandergesetzt. Ah ja, genau, es war im Radio. Mit den Leuten auseinandergesetzt, die glauben, dass sie dadurch, dass sie sich einfrieren lassen, ihre Probleme lösen. Also ne, vor allen Dingen das Problem mit der Sterblichkeit. Also das eine Problem ist ja die Sinnlosigkeit des Lebens, ja. Das andere ist halt das Problem, dass es irgendwie so sinnlos ist, dass es dann irgendwann endet, ne? Und
ja, also man erhöht sicherlich auch die Wahrscheinlichkeit eines längeren Lebens damit, dass man seine Lebensspanne in die Zukunft verlagert. Deswegen würde ich dieses Theorem von diesen Menschen sogar mitgehen irgendwie. Also dass sie durchaus länger leben werden, wenn sie sich jetzt der Kryogenik hingeben und sich einfrieren lassen und sich irgendwie in 300 Jahren aufwecken lassen. Das Problem ist natürlich, dass sie nicht wissen, wie in 300 Jahren diese Welt aussieht. Also vielleicht gibt's sie auch gar nicht mehr. Vielleicht weckt sie auch niemand mehr auf. Das ist ein Problem.
Genau, und es könnte natürlich auch wirklich sein, dass sie auch nicht mehr aufgeweckt werden wollen, weil sie dann irgendwie in so einer postapokalyptischen Zombie-Welt aufwachen.
Right.
Und ein grundsätzliches Problem ist, das ist auch, ich weiß nicht, ob es dann schon das, mindestens philosophisch, vielleicht auch religiös ist, du musst ja quasi sterben, um zu leben. Also das Einfrieren bedeutet schon, dass dein Körper stirbt.
Bist du unheilig, Fans?
Muss sterben, um zu leben. Mit den Wundern dieser Zeit.
Okay, ja.
Nein.
Also der Tod gehört zum Leben dazu, das wolltest du damit sagen, richtig?
Nein, ich wollte es ganz pragmatisch sehen. Also wenn du dich einfrieren lässt auf, ne, die lassen sich ja relativ tief einfrieren, dann musst du halt sterben. Und die Flüssigkeit in deinem Körper, die werden ja durch so eine alkoholische Pampe ersetzt, damit nicht deine Zellwände zerreißt.
Lymphe. Das ist ein anderes Thema. Egal, mach weiter.
Damit sich deine Zellwände zerreißt, wenn du dann eingefroren wirst. Und das heißt, also du bist faktisch tot, wenn du eingefroren wirst. Also es ist nicht wie bei knackigem Gemüse, wo man das Gefühl hat, eigentlich, das wird lebendig eingefroren und wenn es dann auf deinem Teller landet, lebt es noch.
Aber es ist mehr so ein Marvel oder spätes Star Trek Tod, also so ein Tod, der auf jeden Fall wiederbringlich ist. Deswegen, keine Ahnung, fände ich noch okay, wenn ich wirklich keinen Spaß mehr an meinem derzeitigen Dasein hätte und sehr, sehr viel Geld, würde ich da vielleicht auch drüber nachdenken. Aber ich habe ja relativ viel Spaß in meinem derzeitigen Dasein, allein schon, weil ich hier in Dänemark bin.
Ich dachte, du würdest jetzt sagen, allein schon wegen dieses wunderschönen Podcasts.
Ja, natürlich, allein schon wegen dieses wunderschönen Podcasts. Ich muss natürlich sagen, von diesen philosophischen Problemen abstrahiert, habe ich gerade ganz, ganz einfache, normale Probleme.
Zum Beispiel fürchterlich schlechtes Internet. Also ihr hört möglicherweise, also ich hoffe, ich bin einigermaßen optimistisch, allerdings auch völlig unbegründet optimistisch, dass ihr einen ganz normalen Podcast hört und Andi in normaler Qualität. Das, was ich von Andi höre, ist so ein bisschen das, was die Nazis verstanden haben von den kodierten Nachrichten der Großbritannia.
Ja, vielleicht brauchst du Enigma. Ich habe irgendwie, war das nicht diese Entschlüsselungsmaschine?
Ja, das war Enigma.
Egal.
Ja,
also erstmal, das ist so ein bisschen eine
Einbahnstraße, weil du verstehst mich hervorragend, hast du eben gesagt. Das ist eine Einbahnstraße.
Richtig, das ist auch eine Einbahnstraße. Und ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie auch so eine Erkenntnis, die ich hier gefasst habe.
Ja.
Also diese nördlichen Länder, die haben einen besseren Ruf, was das Internet angeht, als sie im Endeffekt dann darstellen. Also irgendwie in beiden Regionen, in denen ich bis jetzt war, war ganz, ganz schlechtes Internet. Ich habe zum ersten Mal seit langer Zeit wieder das Symbol von Edge gesehen, und zwar auch dauerhaft. Das ist wirklich ein Problem. Aber ich habe auch ganz pragmatischere, ganz normale Probleme hier. Ich verliere ja niemals den Glauben an die Menschheit, aber mir ist mein Fahrrad geklaut worden hier in Dänemark. Und zwar bei meiner letzten Station, da war ich in Aarhus und da ist es dann geklaut worden. Und ich habe meinen ganzen Urlaub, der jetzt noch irgendwie 2,5 Wochen so weitergehen soll, darauf geplant, dass ich immer so ein bisschen weiter weg von den Stellen bin, wo ich eigentlich hin will, weil ich da ja mit dem Fahrrad hinfahren kann.
Und
jetzt habe ich kein Fahrrad mehr.
Und es war ja auch ein ich möchte jetzt nicht sagen besonderes Fahrrad, aber es war ein schönes Fahrrad. Es war, glaube ich, jetzt auch kein total günstiges Fahrrad. Und das ist, also ich fühle das, das ist Schmerz. Das ist, also ich habe mir ja, da habe ich bestimmt auch hier schon von erzählt, vor einem Jahr, vielleicht auch anderthalb, das erste in meinem ganzen Leben, ein neues Fahrrad gekauft. Also nicht ein Fahrrad, nicht ein Fahrrad irgendwie gebraucht auf dem Flohmarkt oder von einem Freund oder so, habe ich das früher halt immer gemacht, ne? Oder irgendwie eine alte Möhre nochmal irgendwie so ein bisschen zurecht gemacht, damit sie wieder fährt, sondern so ein richtig neues Fahrrad, was mir auch wirklich passt, was, ne, so genau auf mich abgestimmt ist und so. Und wenn mir das jemand klauen würde, und ich habe so eine latente Angst auch davor, dann würde mich das, dann würde mich das sehr belasten. Das heißt, I feel you, Andy. Also es ist das ist nicht schön. Das ist, also mal abgesehen davon, dass, ne, ich bin noch nicht so oft beklaut worden im Leben, dass es sowieso ein so ein fieses Ohnmachtsgefühl ist. Jemand tut was mit deinem Besitz und du hast keinerlei Handhabe, etwas dagegen zu tun, dass dieser jemand das tut.
Ja, es war auch wirklich, also ich hatte das auch so an so einem Streetfood-Market abgestellt, wo eigentlich auch sehr, sehr viele Fahrräder standen, und habe das dann mit 3 Schlössern tatsächlich überall festgekettet, weil das mache ich ja nicht immer. Und gar nicht so, weil ich irgendwie der Menschheit misstraue, sondern weil ich einfach nicht diese direkte Gelegenheit für irgendwelche Leute geben möchte, denen es halt schlecht geht und die vielleicht irgendwie aus diesem Grund Fahrräder klauen müssen. So. Und also wirklich, ich habe auch keinen Groll gegen die Menschheit oder sowas, aber ich fühle mich da ein bisschen verloren. Ich bin da zurückgekommen irgendwie nach so 2 Stunden, die ich noch ein bisschen durch die Stadt gestreift bin, und bin dann so, keine Ahnung, 10-mal auf und ab an diesen Fahrradständen vorbei und habe gedacht, Moment mal, das kann doch alles nicht sein. Es muss doch einfach jetzt woanders stehen. Und dann bin ich irgendwie noch um die 4 Ecken und bin so völlig, völlig irrational. So, ja, dann steht es bestimmt hier hinten oder sowas. Und ich wusste natürlich aber genau, an welcher Stelle ich es abgestellt hatte. Ja, es war irgendwie absurd und keine Ahnung. Also ich kann dann auch nicht die Menschheit verfluchen, und ich kann dann auch nicht richtig wütend werden. Ich war einfach nur verloren.
Ja.
Bin's im Endeffekt bis jetzt noch irgendwie. Hab dann irgendwie so frustriert den Bus nach Hause genommen, bin noch zu Hause angekommen und hab dann so mein Ladegerät, was war ein E-Bike, ne, und hab mein Ladegerät hier zu Hause quasi, also am Bus quasi wiedergefunden und hab irgendwie gedacht, oh, verdammt, was mache ich jetzt mit diesem Ladegerät? Naja,
ja, ja, es ist scheiße. Traurig. Es ist scheiße. Wir können es mal festhalten. Also, ich meine, du kannst dir jetzt vorstellen, dass es irgendwie eine Person gewesen ist, die vielleicht ein schwieriges Leben hat, eine finanzielle Unsicherheit, große Herausforderungen hat, die es meistern muss. Aber am Ende kann es halt auch irgendeine blöde Bande sein, die halt, nichts Besseres zu tun halt als...
Ja, die auch irgendwie eine Motivation dafür haben und auch irgendwie ernähren müssen und was und sich selbst und sowas. Und das ist auch alles doof, dass die dann das machen müssen. Sie könnten sich auch immer anders entscheiden. Das ist alles irgendwie blöd. Aber natürlich war das dann trotzdem irgendein professionelles Team, weil ich meine, es waren 3 Schlösser, mit denen ich das Ding überall festgekettet hatte. Also das geht nicht mal eben so mit einem, keine Ahnung.
War denn was von übrig oder haben die Schlösser gleich mit entfernt?
Nee, alles mitgenommen. Alles mitgenommen. Und die Polizei hat mir am nächsten Tag, also ich war heute Morgen dann bei der Polizei und
meint noch so, ja, komm, das sind Leute, die mit dem Lieferwagen vorfahren, sich angucken, wo sind die bisschen besser aussehenden Räder und dann schnappen die sich die mit schwerem Gerät und sind innerhalb von 30 Sekunden wieder weg. Ja, dann ist das halt so. Es ist bitter irgendwie, aber ja.
Das heißt, die Polizei hat ja auch nicht so viel Hoffnung gemacht, dass du es wieder siehst.
Nein, ehrlich gesagt gar keiner. Also ich hab dann auch gefragt, okay, gibt's irgendeine Hoffnung? Ich habe auch meine Handynummer da gelassen, aber der meinte so, ja, ganz im Ernst, vergiss es. Hier hast du einen Wisch für deine Versicherung, vielleicht zahlen die. Ich glaube auch nicht, dass die zahlen. Aber ey Leute, wir haben einen PayPal-Button, also ihr könnt da...
Es ist wichtiger denn je, dass ihr diesen Podcast unterstützt, ja. Sehr gut.
Naja. Ja, Sebastian, das waren traurige Geschichten aus meinem Urlaub, der sonst eigentlich ganz schön verläuft. Übrigens, ich mag Aarhus. Das werde ich mir jetzt auch durch dieses Erlebnis nicht nehmen lassen. Aarhus ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Du warst auch schon mal da. Hm?
Ich war auch schon mal da und ich habe da eigentlich nur Positives erlebt. Ich war allerdings auch nicht mit dem Fahrrad da, sondern mit dem Auto und einigen Freunden, die ich im selbigen transportiert habe. Und das war auch hinterher noch da. Das ist die gute Nachricht. Und also ich war in so einem Sommer, langem Sommerwochenende da. Ich glaube, wir waren irgendwie 3-4 Tage da und haben eine Freundin besucht, die da gerade ein Austauschsemester gemacht hat. Und es war total schön. Also die Stadt ist schön. Es waren lauter schöne Menschen unterwegs, die sahen schön aus, ne? Ich möchte jetzt nicht so oberflächlich klingen, aber es war wirklich, das war so ein bisschen wie im Elfenland. Also die waren einfach alle schön und die waren auch alle stylisch angezogen und dann waren die ganzen Locations noch schön und dann gab es noch so ein Festival, ein Musikfestival verteilt über schöne Locations auf der Stadt. Das war so ein bisschen auf der Stadt, in der Stadt. Es war so ein bisschen surreal, aber surreal but nice, um mal dieses Zitat hier zu wählen.
Ja, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass die Leute denken, dass Aarhus aussieht wie Perucaville, aber das ist nicht der Fall, Leute. Also in Aarhus kann man sich wirklich wohlfühlen, auch wenn man so aussieht wie ich und einfach durch die Stadt streifen möchte. Keine Ahnung, da war noch ein bisschen Public Viewing irgendwie im Hafen, könnte man noch ein bisschen was von der EM sehen. Die ist für euch ja schon wieder in ferner Vergangenheit quasi. Das war wirklich sehr nett. Wenn ihr mal irgendwann nach Aarhus kommt, dann geht vor allen Dingen zum Streetfood Market, aber nehmt euer Fahrrad nicht mit.
Ach, was ein Dreck, ey. Aber gut, so ist das. Aber wir haben das jetzt mit Aarhus wieder quasi gerettet, das imagemäßig, aber wo du bei bleibst, ist dadurch, dass du jetzt zwei Campingplätze gesehen hast mit schlechtem Netz, kann man schon sagen, Skandinavien ist, was das Internet angeht, total unterversorgt.
Genau. Ja. Skandinavien ist quasi dritte Internetwelt, könnte man sagen. Ja. So, aber jetzt lass uns doch mal über diese Episode sprechen, denn wir sind ja jetzt hier quasi kurz vor dem Halbstaffelfinale von Prodigy, Emerald Star, Rückkehr nach Taslamora, die 9. Episode von Prodigy, die 826. Episode von Star Trek. Und wir können auch wieder kein Feedback machen, denn ihr habt es jetzt schon mal ein bisschen wir haben es ein bisschen durchklingen lassen. Wir nehmen etwas im Vorhinein auf, so dass ihr noch kein Feedback zur letzten Folge Time Amok geben konntet. Wir aber dann in Zukunft mal öfter wieder auf so kleine Feedback-Episoden vielleicht mal reinschieben können.
Genau, wir hatten ja schon den Plan, glaube ich, in der letzten Folge haben wir da schon drüber philosophiert, dass es vielleicht keine total doofe Idee ist, jetzt auch nach der Halbstaffel, also nach dem Halbstaffelfinale, also sprich nach Folge 10, also der nächsten Folge, mal so einen kurzen Cut zu machen und dann mal das Feedback anzuschauen, was ihr uns gegeben habt und was wir natürlich nichtsdestotrotz lesen und wahrnehmen und uns darüber freuen und im Zweifel auch mitsprechen, dass wir da einmal durchgucken und schauen, was noch relevant ist und was vielleicht noch zu klären wäre, weil ihr ja auch nach wie vor unser großgeschätztes Korrektiv seid und es ja schon mal vorgekommen ist, dass wir Quatsch erzählt haben. All solche Sachen oder auch Punkte, die wir
das
vielleicht nicht gesehen haben.
Korrektiv-Kollektiv.
Oh, so. Schön. Genau, aber all solche Sachen, die werden wir dann einfach in der quasi übernächsten Folge einfach mal aufnehmen. Da schieben wir dann so eine kurze Feedback-Folge ein.
Yes. Soll ich dir schon mal etwas über das Team hinter der Folge erzählen?
Das kannst du machen. Ich habe gerade überlegt. Ist eigentlich alles gesagt. Lass uns gerne reinstarten. Und ich bin sehr gespannt auf das Team hinter der Folge.
Ich werde diesmal was Besonderes machen, weil diese Folge auch etwas Besonderes macht. Sie hat nämlich tatsächlich die meisten Written-by-Credits aller Star Trek-Episoden.
Ach was.
10. Und das liegt daran, dass tatsächlich der gesamte Writers Room für diese Folge verantwortlich ist und sie auch alle einen Written By Credit dafür bekommen haben.
Das ist ja geil.
Kevin und Dan Agyeman sind am Start natürlich. Die haben Episode 1 und 2 bis jetzt geschrieben. Julie und Shauna Benson, Episode 5 hatten die zusammen geschrieben. Lisa Schulz-Boyd mit Episode 4. Nikhil S. Jayaram mit Episode 8. Deandra Pendleton-Thompson von Episode 7. Chad Quant von Episode 3 und Aaron J. Waltke von Episode 6. Die sind alle aufgeführt hier als Written By dieser Episode.
Da habe ich jetzt gleich so Bilder vor Augen, wie die wohl irgendwie, weiß ich nicht, mit in Pizzakartons gestapelten gesessen haben, da über ein Wochenende und sich überlegt haben, alle zusammen in so einer coolen Aktion, wie diese Storyline wohl aussehen wird und wie sie dann zusammen das Ding runtergeschrieben haben, stelle ich mir
das
jetzt.
Das habe ich ja sowieso immer. Das habe ich immer bei so Writers Rooms, dass ich denke, dass die sich in einer Jugendherberge treffen und dann irgendwie da irgendwie so eine Staffel zusammenschreiben.
Ich habe eine Freundin, die ist Drehbuchautorin und ist auch in Writers Rooms drin und das, was ich da mitbekomme, ist auf jeden Fall deutlich weniger romantisch als das, was wir jetzt uns so ausmalen, weil die zum Beispiel häufig in Videocalls ist, ohne Pizza.
Fände ich dann aber spannend, trotzdem mal mit ihr drüber zu reden. Auf jeden Fall, das sind die Written-By-Credits, wer die ganzen Leute sind, das könnt ihr in den letzten Folgen von uns nachhören, da haben wir sie nämlich alle mal vorgestellt. Regie hat auf jeden Fall hier Ben Hebon geführt, das ist der Schweizer Prodigy-Regiechef, Executive Producer, wird auch als Kreativchef geführt, Charakterdesigner für die ganze Staffel und hier eben auch dann wieder Regisseur, wie auch schon bei Folge 2, glaube ich. Oder 3?
Ich hab's
dir. Naja, auf jeden Fall hat er auch schon eine gemacht. Ja.
Warte, ich kann's dir möglicherweise sagen, weil ich hab's hier gerade, zumindest gerade noch irgendwo offen gehabt. Folge 1, gesucht, gefunden. Lost and Found.
Ja, Ben Hebon.
Ja.
Dann hat er wahrscheinlich Folge 2 auch gemacht, wenn das war ja ein Doppelfolge.
Genau, 1 und 2, ja.
Genau, und dementsprechend hat er jetzt hier die zweite Doppelfolge und übernimmt das dann als Regiechef natürlich selbst. So.
Wobei mir an der nächste Tab auffällt, den ich hier noch offen habe, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher mit der Ostsee und Dänemark. Also das, was da rechts quasi, also man könnte auch sagen westlich von Dänemark ist, ist auf jeden Fall Wasser und da ist auch irgendwo die Ostsee, aber da ist zum
westlich.
Beispiel... Genau,
da westlich ist der, müsste aber die Nordsee sein.
Was habe ich gerade gesagt? Östlich, nicht westlich, östlich. Ja. Der, das mit, wir sind wie mit links und rechts, das ist schwierig. Ich muss immer die Finger auf die Klaviertastatur legen, dann geht's. Da ist der Öresund. Und ich weiß nicht genau, ob das, was man da drunter sieht, ob das dann einfach schon Ostsee ist, also ob das dazu zählt und
ich glaube ja.
Ja.
Ich glaube ja, aber das interessiert mich gar nicht, weil ich bin ja nördlich vom Öresund. Also ich bin quasi im Norden von Nordseeland. Also vielleicht ist das auch nur Nordseeland, aber ich bin auf jeden Fall in Nordseeland. So.
Du bist nördlich, aber dann bist du an der Nordsee, oder?
Ich glaube schon.
Ja.
Du kannst da jetzt mal näher reinzoomen. Ich bin in Gilje.
Ah, so.
Ich
sehe hier gerade einen Nationalpark, ich sehe einen Golfclub.
Golfclub gibt es hier überall. Golf scheint irgendwie ein Ding zu sein in Dänemark.
Ja, wahrscheinlich, weil sich normalerweise Dänemark nur reiche Menschen leisten können. Ja.
Allerdings, wenn ich hier in den Supermarkt gehe und die haben hier so diesen Netto mit Hund, ne? Also das gibt es normalerweise nur im Osten unserer Republik.
Netto mit Hund.
Die hier auch.
Ja.
Ja, genau. Ja. Nicht Netto ohne Hund, ne? Nicht verwechseln. Nicht der mit den kleinen Preisen, sondern der mit dem Hund.
Ja, sie sind beide irgendwie gelb-rötlich, ne? Aber haben inverse Farbkombinationen. Also sind irgendwie anders. Also ja.
Richtig, genau.
Und halt.
Ich habe gedacht, ich kaufe da mal günstig ein und kaufe mir so ein paar Basislebensmittel und irgendwie mit so ein paar Basislebensmittel war ich dann trotzdem bei 40 Euro. So. Also es ist teurer als die Schweiz, tatsächlich, muss man sagen.
Und das ist kein Spruch, es ist teurer als die Schweiz, das sagt man so schnell. Ja, das ist krass, als ich die letzten Male in Dänemark unterwegs war, ist mir das auch immer aufgefallen oder also das Krasseste fand ich, wir kommen gleich zurück zu Star Trek, Freunde. Wir haben das nicht vergessen. Normalerweise labern wir ja nur vorher und nicht in der Folgenbesprechung. Wenn ihr jetzt das alles vorgeskippt habt und jetzt sind wir wieder bei dem Gelaber, ist gleich vorbei.
Sebastian hat halt dieses Tab auf, was soll man machen?
Ja, was soll man machen? Man muss über alle Tabs reden. Oh Gott, ne, kommen wir ja nie wieder raus.
Too many Tabs. Schöne Grüße.
In Kopenhagen zum Beispiel, das fand ich schon krass, weil es ist schon ein paar Jahre her, also da hat schon irgendwie ein Glas Wein irgendwie sowas wie 9 Euro oder sowas gekostet. Also das, ne, wenn du irgendwie rausgehst in eine Bar oder ein Restaurant, dann merkst du erst so richtig, was da eigentlich abgeht. Also vor allen Dingen Getränke. Also Essen ist auch teurer, aber ich finde vor allen Dingen Getränke ist, also Klammer auf, alkoholische Klammer zu, aber auch so allgemein Getränke ist echt krass teuer.
Ja, ich habe auch in Aarhus einen entspannten Aperol Spritz für 14 Euro getrunken.
Geiler. Dann genießt man das auch richtig.
Total. Jeden einzelnen Schluck. So. Zurück. Sollen wir in die Folge starten?
Sofort? Ja, ich würde mich freuen. Und das Schöne ist ja, dass die Folge genau da aufhört, im Prinzip, wo die dass die Folge genau da anfängt, wo die alte aufgehört hat.
Right. Und zwar in den Crewquartieren der Protostar, wo Rock Tuck gerade erklärt, wie sie allen letzte Woche den Arsch gerettet hat. Also nochmal groß und breit, wie das denn alles gelaufen ist. Und Zero betont dann auch mal das Teamwork. Ich finde, da wächst was zusammen bei denen, oder?
Ja, das merkst du ja jetzt so oder so. Also das merken sie ja auch selber. Ich meine, die sagen ja auch schon mal, wir haben das hier gelöst. Wir zusammen haben das gelöst, obwohl wir in unterschiedlichen Zeitzonen oder Zeitabschnitten unterwegs gewesen sind. So. Und ja, sie klopfen sich da auf die Schulter und ich finde auch durchaus zurecht. Und ich finde es auch echt gut, dass sie Rock Tuck hier nochmal feiern. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, die hat da ja eine Ewigkeit alleine verbracht, so, ne? Also, dafür sollte sie auf jeden Fall ordentlich gefeiert werden.
Ich glaube auch, dass die Geschichte noch nicht auserzählt ist, aber da werden wir noch irgendwann mal in den nächsten Folgen wahrscheinlich drüber reden. Es ist ja jetzt nur so, dass Dahl hier so ein bisschen miese petert, könnte man sagen, ne? Also, der sagt ja immer noch so, vielleicht ist es, wir wissen immer noch nicht, wie wir weitermachen sollen und dann stößte er auch gegen so Dreadnoughts kaputten Klonkörper, den sie irgendwie neben sich aufgebaut hatten, warum auch immer.
Ja.
Keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung, aber es ist ein nices Requisit.
Ja, genau. Aber wir hatten ja schon in der letzten Folge gesehen, dass da dieses Auge angegangen war. Das heißt, auf jeden Fall, als sie ihn zusammengebaut haben und daneben sich gesetzt haben, haben sie nicht genau hingeguckt. Denn Dahl aktiviert den dann auch dadurch, dass er den so umschmeißt quasi. Mhm. Und dadurch erscheint dann eine holographische Nachricht vom Diviner.
Ja, Gott sei Dank nur das. Also ich meine, die Nachricht ist auch nicht so super cool, aber ich habe beim letzten Mal ja irgendwie gedacht, da steckt noch Leben drin, so Terminator-mäßig und wir müssen es jetzt alle in den Fluren umdrehen, aber es ist nur hier die Obi-Wan-Kenobi-Nummer, ne?
Ja, genau, stimmt. Stimmt, Obi-Wan, ja, richtig. Ja. Das ist sofort, diese Star-Wars-Anspielung, die erkennst du sofort. Ich habe eine Star-Trek-Anspielung hier drin entdeckt, nämlich, dass hier Dreadnoughts Replik quasi der Kopf abfällt, hat mich ein bisschen an Data erinnert, der ja auch mehrfach seinen Kopf verliert in Disaster oder in Time's Arrow.
Ja, das stimmt. Ja, das ist, Data und sein Kopf ist auf jeden Fall ein Problem, das stimmt.
Genau. Der Diviner mit seiner Nachricht, der stellt dann ein Ultimatum. Die Crew hat einen Tag Zeit, um die Protostar nach Tas Namora zurückzubringen, sonst tötet er alle unwanted MinenarbeiterInnen. So. Womit uns auch klargemacht wurde, wer die unwanted sind. Da hatten wir ja ein bisschen spekuliert. So, oder wir werden auch immer überlegt, ob das ein unwanted ist, der irgendwie noch da ist oder sowas. Ne? Oder ob Dahl der unwanted ist. So. Hm. Aber offensichtlich war Dahl ein unwanted, denn alle Minenarbeiter sind unwanted.
Das ist das eine, was wir erfahren. Das andere, was jetzt hier schon mit dem Ultimatum gesetzt ist, ist ein Zeitrahmen, der mich gleich zu der Frage bringen wird, wie viel Kaffee kann man eigentlich am Tag trinken, wobei du diese Frage sich
mit Ja beantwortest.
Ja, klar, anders beantworten wirst als ich, aber dazu später mehr.
Ja, genau. Also Rock bringt es dann auf den Punkt und sagt, was für ein Arsch, beziehungsweise sie sagt, was für ein Monster, aber das, was für ein Arsch war im Prinzip... Ja. Implizit dabei. So.
Ja.
Und ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir jetzt dieses eine Puzzle da gelöst hat mit den Unwanted. Aber es gibt ja noch so viel mehr Unklares, weil der Diviner auch hier schon wieder auf etwas Größeres verweist, irgendwie auf irgendwas, was noch im Hintergrund ist. Hm?
So. Ja, das haben wir ja jetzt irgendwie schon ein paar Mal hier angedeutet bekommen, dass da halt irgendwie noch mehr los ist und wir wissen ja auch immer noch nicht. Ne, wir kommen ja in dieser Folge eigentlich nicht wirklich weiter, aber uns wird vorgegeben, dass wir weiterkommen könnten. Auch bei der Frage, was der Diviner eigentlich jetzt mit diesem Schiff zu tun hat, so. Ne? Also es ist ja, diese Verbindung ist ja auch völlig unklar und mit der Sternflotte zum Beispiel.
Ja, genau. Gwyn hat auf jeden Fall keinen Bock mehr auf diese ganze Nummer und löst die Szene dann mit ihrer Morphwaffe und einem gezielten Stich in den Dreadnought-Kopf auf.
Mhm.
Ja, ich bin wirklich weiter sehr gespannt, aber wir, Spoiler, wir werden auch in dieser Folge nicht wirklich viel mehr erfahren, leider.
Ja. Ihr wisst das ja schon alles. Und ich bin nach wie vor Fan von Gwyns Action-Suits da, also dass sie alles mit diesem kleinen Ding da unten machen kann, schon ganz cool.
Ja, ich möchte aber gleich auch nochmal über Gwyn sprechen und vor allen Dingen im Zusammenhang mit Doll, aber dazu später mehr. Die Crew versammelt sich jetzt erstmal im Besprechungsraum und diskutiert ihre Optionen. Gwyn sagt dann erstmal, ja, ich will die Protostar nicht zurückgeben. Doll verweist darauf, dass sie mit der Protostar nicht alle Minenarbeiter retten können. Also erstmal gibt es auch gute Gründe, das nicht zu machen.
So. Ja. Ja, es ist klar, es gibt eine Menge gute Gründe, ne? Und da sind wir, können wir ja gleich wieder in diese Philosophie-Diskussion einsteigen, wenn Dahl auch erklärt, ne, dass wie oft er davon geträumt hat, da zu entfliehen und so weiter.
Ja, genau. Ne? Zero sagt dann, dass die Protostar nicht für Kreuzfahrten gemacht wurde. Ne? Ist auch ein Punkt, ne? Auf jeden Fall. Jankum will das mal wieder alles die Sternflotte regeln lassen. Irgendwie ist das ja immer sein Ansatz. Er will möglichst schnell in die Sternflotte und die Sternflotte soll dann alles für ihn regeln. Dafür reicht die Zeit aber nicht.
Der ist auf jeden Fall großer Fan, ohne dass er die Sternflotte ja jemals wirklich wahrgenommen hat, mal abgesehen von Janeway.
Ja, weiß man ja nicht so richtig. Ne? Also Jankum ist ja der Einzige, bei dem wir irgendwie eine Spezies haben, bei der wir denken, okay, könnte die Sternflotte schon mal gesehen haben.
So, ne? Ja, gut.
Und auch ein gewisses Alter, also würde ich Jankum jetzt unterstellen, dass er der Älteste im Prinzip von denen ist, die da sind. So.
Ja, unklar, aber ja.
Ja. Also zur Sternflotte springen oder zu Tasla Mora, denn mehr als ein Sprung geht nicht. Das ist jetzt gerade so die beiden Optionen. Janeway erinnert sie daran, dass die Entscheidung nur bei Doll liegt. Ne? Sie sagt dann nochmal, ja, hier, es ist eine reine Captains-Entscheidung. Gwyn macht klar, dass Doll nun die schwere Entscheidung treffen muss und Doll hat es aus seinen Fehlern gelernt und will keinen halbherzigen Plan riskieren, der alles gefährden könnte.
Immerhin das.
Ja, und das, obwohl Jankum schon auf den Tisch gestiegen war und schon so einen Crew-Moment initiiert hatte. Also im Prinzip hatte Jankum schon diese Rede gehalten, an deren Ende im Prinzip alle rufen müssen, ja, und lass uns dahin gehen.
Ja. So. Ein Schwachsinnsplan und wir sind alle mit dabei. Genau.
Doll entzieht sich der Nummer aber dann erstmal und geht in sein Quartier, Gwyn hinterher und es wird klar, dass Doll natürlich berechtigt Angst hat.
Ja. Ja, und er macht ja dann nochmal klar, ne, also wie oft er geträumt hat, davon zu entfliehen und dass er es jetzt endlich geschafft hat und dass er auch diese Beziehung irgendwie hier zu allen, also Klammer auf Gwyn, Klammer zu, aber zu allen nicht aufs Spiel setzen will. Und ich finde, das ist auch ein berechtigtes Argument, irgendwie zu sagen, ich habe jetzt euch gewonnen hier, ich habe mein Leben, meine Freiheit gewonnen und das aufs Spiel zu setzen für eine Ungewissheit und für eine ungewisse Zukunft auch der anderen, also es besteht ja einfach eine große Chance, dass es nicht funktioniert.
Wirklich nur sehr ungern.
Ja, so. Und ich kann sehr ungern in dem Punkt total gut auch nachvollziehen. Also klar, das ist überhaupt gar keine sympathische Entscheidung, aber wenn die Chancen so schlecht stehen und du halt eine Option bekommst von jemandem, dem du halt eigentlich überhaupt null trauen kannst, so, I don't know. Also, weiß ich nicht. Ist natürlich scheiße, alle anderen da sitzen zu lassen, aber ja, wem bringt's was, wenn du es versuchst, aber eigentlich von vornherein dir klar ist, dass du wieder in der gleichen Situation landest wie früher.
Total schwierige Situation. Ich würde aber gerne hier an dieser Stelle mal über was anderes reden. Du hast es ja schon angespielt, ne? Also er macht ja im Prinzip ja so eine Anspielung auf ihn und Gwyn.
Ja, nicht zum ersten Mal.
Genau. Irgendwie wirken Doll und Gwyn für mich nicht romanzenfähig. Weil das irgendwie asymmetrisch ist. Also Gwyn wirkt so viel reifer und klüger und weniger impulsiv als Doll. Irgendwie passt es nicht. Wie ist das mit dir?
Es ist so passiert, ne? Also ich finde, am Anfang war da irgendwas. Also am Anfang, so in den ersten Folgen, ne, als die auch da so miteinander kommuniziert haben über Kopfhörer, also über ihre Intercoms da so, ne? Ich finde, da war irgendwie was. Da haben die sich auch irgendwie was gegeben, hatte ich so das Gefühl. Da waren sie auch mehr.
Da wirkte Gwyn aber hilfloser, finde ich.
Ja, und da wirkte irgendwie gerissener oder ja, es ist er ja irgendwie auch, aber er wirkte irgendwie positiver, sortierter, spritziger. Ich weiß nicht. Ich glaube, das Problem von Dahl ist hier, er hat vor allen Dingen Angst. Angst um die Zukunft, so die ganze Zeit, also nicht nur jetzt in dieser Folge, sondern so generell, ne, das ist ja dann auch so ein bisschen dieses Coming-of-Age-Ding. Also, ja,
genau.
Ne, er, ja,
dieses Pubertäre ein bisschen.
Genau. Angst vor der Freiheit vielleicht auch. Auch Schwierigkeiten, sich damit auseinanderzusetzen. Und das hat Gwyn irgendwie alles nicht. Also Gwyn ist halt viel, viel reifer, viel sortierter. Aber das heißt ja nicht, und wir erinnern uns alle mal zurück, als wir vielleicht 14, 15, 16 gewesen sind, das heißt ja nicht, dass das nicht trotzdem funktionieren kann und dass der, mag möglicherweise schon mal vorgekommen sein, etwas unreifere Junge an der etwas schon reiferen Frau, das klingt jetzt so wie irgendeine komische Beziehung, die, also nein, also in der Entwicklung vielleicht etwas weiteren Frau reift, wächst, wie auch immer.
Oh, haben Leute jetzt diese 80er-Jahre-Anspielung verstanden? Bin ich mir nicht so sicher.
Was? Ich glaube, selbst ich habe sie nicht verstanden.
Das war eine Mrs. Robinson-Anspielung.
Ah, aber ich meinte ja gar nicht reife Frau, um Gottes Willen. Ja. Also schon gar nicht so reif. Aber ne, ich meine, keine Ahnung. Selbst,
das wäre dann eher, wenn da was mit dem Janeway-Hologramm anfangen würde.
So, wobei das hat ja kein Alter. Nein, aber ich meine, in dem Alter, also wenn ich mich mal zurückerinnere, da gab es schon irgendwie auch so ein Gap mit den Leuten aus meiner Klasse und so, ne? Also 16 und 16 konnten zwei sehr unterschiedliche Dinge bedeuten, gerade auch bei unterschiedlichen Geschlechtern.
Irgendwie ist das so, ne? Also ja. das lässt sich bestimmt irgendwo in der Entwicklungspsychologie auch belegen, warum das so ist, aber irgendwie entwickeln sich weiblich gelesene Personen schneller an dieser Stelle als
anders.
Männlich gelesen.
Man will's ja, anders. Wir müssen es ja gar nicht irgendwie bewerten. So, ne? Anders.
Ja. Anders, irgendwie, ja. Naja, gut.
Aber ich weiß, worauf du hinaus willst, und ich habe das auch gefühlt, vor allen Dingen jetzt in dieser letzten Abschlussszene zwischen Dal und Gwyn, habe ich es irgendwie noch mehr gefühlt, dass ich es nicht gefühlt habe. Aber keine Ahnung, vielleicht kann das ja noch kommen. Also vielleicht ist es wirklich so, wir können irgendwie aneinander wachsen, weil Gwyn ist ja das andere Extrem. Gwyn ist halt total abgeklärt, Gwyn ist total erwachsen, ist total raus aus jedem Spielerischen und sollte es vielleicht
auch gar nicht sein. Und auch traumatisiert und daran vielleicht auch gewachsen am Trauma. Ja.
So, genau. Und ne, vielleicht sollte sie gar nicht da sein, wo sie ist, und vielleicht ist es dann auch an Dal zu sagen, oder ist es vielleicht auch Dals Eigenschaft oder auch seine Fähigkeit, sie wieder ein bisschen zurückzuholen in leichtere Gefilde?
Maybe. Vielleicht ist es auch diese Leichtigkeit, mit der Dal auch auf Probleme zugeht. Vielleicht ist es das auch in der letzten Folge schon ein bisschen gewesen, als, keine Ahnung, in dem Moment, wo Gwyns Zeitabschnitt anfängt, ist sie sofort vollständig kontrolliert auf, wir müssen dieses Problem lösen, geht er noch in den Kampf zu Dreadnought mit Dreadnought in diesem Time-Amok-Ding, und Dal liegt halt auf dem Bett und spielt Videospiele.
Ja, genau.
Ja, okay.
Aber es ist, also ich finde es eine spannende Beobachtung, und ich finde, also ich bin sehr gespannt, ob die irgendwie dann noch zusammen wachsen würden, weil offensichtlich ist ja irgendwas, auch beidseitig zwischen denen. Und eigentlich macht das ja auch, also macht das so Liebesbeziehungen ja auch gerade erst spannend, ne? Also wenn es halt so Gegensätze gibt, an denen man sich vielleicht reiben kann, an denen man wachsen kann, wie auch immer. Also ich bin sehr gespannt, wie uns das weiter erzählt wird.
Ja, total spannende Beziehung mit ganz, ganz vielen Schattierungen auf jeden Fall.
Ja.
Kommen wir mal zum Star Trek-Vergleich, denn der vergleicht die Situation, in der sich die Crew befindet, mit dem Kobayashi Maru-Test.
Den sie ja auch selber schon probiert haben, ne?
Wenn man das Szenario offensichtlich mal durchgespielt hat, dann kann man anscheinend nicht mehr aufhören, darüber zu reden. Das ist ungefähr wie jemand, der, keine Ahnung, längere Zeit im Ausland, wer der im Auslandssemester war, der auch dann nicht mehr aufhört, von irgendwas zu reden, so.
Naja, es ist ja offensichtlich auch so eine traumatische Erfahrung, ne? Also ich meine, frag mal diese ganzen Menschen, die das hier ja gemacht haben, Troy oder was auch immer, ne? Also das ist ja eine belastende.
Troy hat nie Kobayashi Maru gemacht.
War das der hat doch das Kommandoprogramm gemacht. Nee, das war Beverly, ne? Nein. Was?
Richtig, die hat ein Kommandoprogramm gemacht. Das, wir landen immer wieder, wenn wir über Kobayashi Maru reden, am selben Punkt. Troy hat nie Kobayashi Maru gemacht.
Okay, cool. aber ich glaube schon, dass sich das irgendwie begleitet. Also das ist ja schon irgendwie auch eine krasse Erfahrung, wenn du halt irgendwie in so einer, also die Erkenntnis, dass es Situationen gibt, die du nicht lösen kannst und wo du nur unmögliche Entscheidungen treffen kannst, das ist ja schon irgendwie auch eine Erkenntnis, die dich möglicherweise mal ein bisschen beschäftigt.
Ich habe nur das Gefühl, dass Star Trek sich auch mehr und mehr in Kobayashi Maru verliebt. Also wir haben das in Zorn des Khan, dann haben wir es in Into Darkness, in Discovery gab es eine Folge Kobayashi Maru, dann gab es Kobayashi in dieser Staffel. Ich gehe davon aus, dass wir in Strange New Worlds dann irgendwann die Episode Kobayashi Maru jetzt erst recht haben oder sowas. Also es wird schon noch irgendwie in nächster Zeit noch ein paar Mal mehr kommen, glaube ich.
Ja, und Troy wird es bestimmt auch noch irgendwann machen.
Bestimmt. Also noch könnte sie ja in Star Trek Legacy oder so.
Ja. Ach ja.
So, Gwyn erinnert Dahl dann daran, dass die Crew seine Stärke ist und dann lässt er sich im Endeffekt da zu überreden. Also ran ans Werk. So. Und es folgt dann eine Montage, in der die Crew einen Plan schmiedet mit Jetpacks, Phaser, Blaupausen, mit Merv und, wie du schon gesagt hast, mit jeder Menge Kaffee. Janeway färbt langsam offensichtlich auf diese Truppe ab.
Absolut, und ich erinnere an dieser Stelle nochmal, dass es ja darum ging, dass sie einen Tag Zeit haben. Es ist so die Frage, was sie mit dieser Super-Hyper-Drive-Geschwindigkeitsnummer da so zeitmäßig brauchen, um zurückzukommen nach Tas Lamora. Aber sie verbringt schon viel Zeit mit diesem A-Team-Move da.
Ja, aber ich meine, ich habe irgendwie das Gefühl, die trinken auch alle nur einen Kaffee.
Also der von
Rock Tuck ist halt sehr, sehr groß. Janeway trinkt ununterbrochen Kaffee, aber es ist ein Hologramm. Also es ist auch Holo-Kaffee. Es ist nicht so schlimm.
Okay.
So. Schön fand ich, was die da alles so teilweise gefunden haben. Ne? Also Dell findet so ein Jetpack an der Trennwand. Offensichtlich ein Jetpack für die Notfall-Evakuierung steht drüber.
Ja.
Normalerweise haben wir so Jetpacks ja immer in den EV-Suits gesehen in letzter Zeit.
Ne? Stimmt, ja.
Aber das scheint jetzt irgendwie eigenständig zu sein.
Mhm.
Ein bisschen so wie die Schwebestiefel von Spock in The Final Frontier.
Oh, die Schwebestiefel, stimmt. Was ich nach wie vor für eine schwierige Sache halte, was die Körperhaltung und Balance angeht, wenn deine Füße weggeschleudert werden. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, aber du bist halt auch nicht so
beherrscht wie Spock.
Surfen. Du musst einfach surfen können. So.
Ja, du kannst mein Lehrer sein.
Ja, gerne. Ich würde mich auf diesen Schwebestiefeln auch so sehen.
Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Also, ich meinte jetzt das Erstere ist nicht die Stiefel. Egal, komm, lass mir das.
Jenkem trägt so Phaser-Gewehre rum. Fand ich auch interessant, wo er die her hat. Aber gut. Was mir dann auch aufgefallen ist, ist eine neue Fähigkeit von Dahl. Der hat ja diesen Schwanz am Kopf.
Ja.
Und dieser Schwanz am Kopf kann Dinge halten.
Ja, stimmt. Ja, ist mir auch aufgefallen.
Ja. Also, der hatte irgendwie einen Google-Treiber in der Hand oder einen Schraubenschlüssel oder sowas. Ja.
Cool.
Und wir haben auch hier schon einen Verweis auf Murphs Unzerstörbarkeit. So, da sagt irgendwie, keine Ahnung, ich glaube Jenkem oder Zero sagen dann, ja, hier, Murph, mein kleiner unzerstörbarer Freund. Gerafft habe ich da aber noch gar nichts. Du auch nicht wahrscheinlich, ne?
Nee, also ich hab schon gedacht, dass sie jetzt einen Plan haben, wie auch immer sie mit diesem Plan umgehen wollen, so, ne, dass Murph dabei eine Rolle spielt, habe ich jetzt auch nicht so richtig gerafft. Und ich habe es tatsächlich auch schon wieder so ein bisschen zur Seite gelegt, als sie dann in den nächsten Szenen landen. Und ich dachte so, okay, war der Plan nur so ein Plan B für den Fall, dass es irgendwie anders wird? Also ich hatte es zwischenzeitlich schon wieder vergessen, dass sie da oder verdrängt oder aufgegeben, dass sie da wirklich noch was in der Hinterhand haben.
Ja, genau. Ich auch. Total. Und ich finde, dass sie das ja auch sehr, sehr gut uns quasi selber in die Falle locken, weil sie dann irgendwie auch alle erstmal so überrascht tun bei allem, was dann passiert. So.
Ja, absolut.
Zwischendurch haben wir noch die Szene, dass Dell sich eine glänzende neue Sternflottenuniform anzieht und der Rest der Crew folgt dann seinem Beispiel.
Oh, endlich Uniform.
Ja. Es kommt ja total häufig vor, dass wir in Star Trek neue Uniformen sehen, ne? Aber das ist im Prinzip außerhalb von Discovery in der dritten Staffel, als sie dann diese neuen Uniformen bekommen, die sie nur ein einziges Mal tragen,
ja,
ist es niemals so zelebriert worden, oder? Dass es wirklich da neue Uniformen gibt.
Das stimmt, ja, vor allen Dingen, weil sie ja wirklich anziehen. Ne? So, das ist ja, normalerweise erleben wir ja bei Star Trek, dass sie halt Uniformen schon tragen oder dass da mal jemand dazukommt, der dann seine Uniform anzieht oder sowas. Aber die ziehen ja jetzt quasi alle bewusst das erste Mal überhaupt in ihrem Leben, wahrscheinlich, Klammer auf, Klammer zu, eine Uniform an und zelebrieren das ja selber so ein bisschen. Ne? Also die feiern sich ja selber irgendwie in der Uniform, weil es, glaube ich, auch so ein bisschen so das Symbol ist dafür, wir sind jetzt mehr Crew, als wir das vorher waren. Nicht zuletzt halt durch die letzte Folge.
Genau. Wie fandst du die Uniform?
Ich finde die ganz schick, tatsächlich. Also, mhm. Janeway will ja dann auch gleich eine haben, so. Also, sie sind deutlich anders als eigentlich alles andere, als wir ne, bisher gesehen haben. Also, ja, die haben ja sehr, einen sehr breiten Ansatz unten, ne? Also, einen sehr breiten Streifen unten. Normalerweise sind diese Streifen ja immer irgendwie anders oder weiter oben oder kleiner, dezenter. Ich finde das eigentlich mal eine ganz nice Variante.
Ich mag das Weiß total gerne. Also ich glaube, weiße Uniformen, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir die bei Star Trek 1, ne, The Motion Picture, da hatten wir weiße Uniformen.
Und bei Discovery.
Aber ja. Ansonsten.
Bei Discovery,
Kalber. Stimmt, bei Discovery, genau, Kalber. Aber ich mag, dass hier alle quasi weiße Uniformen haben und die dann irgendwie mit Grau und Schwarz abgesetzt sind und man dann schon mit irgendwie kleinen Streifen irgendwie sieht, zu welcher Funktion die dann irgendwie gehören. Das hat mir gut gefallen. Janeway ist es natürlich nicht so, ne? Die hat rote Absätze an Schultern und Handgelenken, so einen grauen Einsatz, da wo die Prodigies quasi weiß tragen. Ich würde fast sagen, dass dann diese weiße Version, dass das Kadettenuniformen sind, vielleicht?
Könnte sein, ja. Ja, könnte wirklich sein.
Und Janeway ist dann eben das Trainingshologramm für die Kadetten, ja.
Es sieht auf jeden Fall gut aus.
Hat mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gefallen, genau. Mhm.
Ja, und was natürlich wieder die Frage aufwirft, in welche Zeit passt das eigentlich jetzt hier alles rein? Also, oder ich meine, seit Discovery wissen wir ja auch, dass offensichtlich auch eigene Schiffe eigene Uniformen haben können oder wie auch immer, oder einzelne Bereiche, ja, wie auch immer man es erklären möchte. Ja, aber da sie passen halt zu nichts, was wir bisher gesehen haben.
Ich bleib dabei, 5-6 Jahre nach der Rückkehr der Voyager wird das hier schon irgendwie ganz gut passen. Ich find's auf jeden Fall schön, dass Janeway dann auch ihre Uniform, ihr Outfit anpasst quasi an ihre neue Crew und sie dann jetzt quasi endgültig die Chefausbilderin dieser Kadetten ist.
Genau, jetzt passt endlich alles zusammen.
Ja. Und dann gibt's noch eine inspirierende Ansprache von Janeway und dann geht's los. Da gibt jetzt wie ein echter Captain Befehle und bald ist es dann Zeit, den Proto-Drive zu aktivieren. Und er sagt dann, go fast! Ich weiß nicht, ob das jetzt sein Spruch ist.
Ne? Ja, wer weiß. Ja.
Also es ist nicht der Warp-Spruch, aber vielleicht dieser Proto-Drive-Spruch.
Ja, könnte sein.
Und die Protostar geht dann auch auf Maximalgeschwindigkeit und erreicht Tasla Mora. Die Höchstgeschwindigkeit der Protostar ist Warp 9,97. So. Also mit Warp, nicht mit Proto-Drive natürlich.
Ja, okay. Mhm.
Was glaubst du, ist sie damit das schnellste Schiff, das wir jemals gesehen haben?
Was wir jemals gesehen haben. Das Problem ist ja, dass man nicht irgendwie Warp 10 überschreiten kann. Das heißt, wir haben ja dann irgendwie Warp 9, irgendwas, aber die Voyager konnte auch Warp 9, irgendwas und ist auch irgendwann mal ziemlich schnell geflogen. Ne?
Mhm.
Aber ich weiß nicht.
Die Voyager ist tatsächlich eines der beiden Schiffe, die schneller sind. Die Voyager war nämlich 9,975.
Ach, was, echt?
Hier 9,97, ja, genau. Und das zweite Schiff, hast du eine Ahnung, welches es sein könnte?
Oh, was waren denn noch schnelle Schiffe? Vielleicht die Enterprise E?
Nee, aber die Enterprise G.
Ah, also G.
Ja, aber A stimmt auch, denn es war vorher die Titan A.
Stimmt.
Das ist nämlich die umfirmierte Titan A aus dem PK-Finale quasi.
Und wo ist sie?
G. Und die fliegt 9,99.
Und das wissen wir woher? Also ist sie das irgendwann mal geflogen oder?
Nee, das steht auf irgendeiner Plakette, als die Constitution Class 3 eingeweiht wird.
Ah, okay.
Relativ am Anfang, als die Titan A da auch wirklich noch am Start ist. Ja.
Verstehe.
Also am Anfang der Episode.
Ja. Mhm.
Ja, genau. Also drittschnellstes Schiff, das wir jemals in Star Trek gesehen haben. Es gibt, glaube ich, noch irgendeins, das in der Animated Series vorkommt und das dann irgendwie eine ganz andere Skala hat und dann unfassbar schnell ist, aber das klammern wir hier mal aus. Von den Schiffen, die wirklich eine klare Warp-Angabe haben, ist das hier das drittschnellste. Ja.
Nicht schlecht.
Dann kommen sie auf Tasla Mora an und wir haben erstmal einen Produktionsfehler. Denn als die Protostar da ankommt, sehen wir Zero an der Steuerkonsole. Und Day sieht genauso aus wie in der ganzen Staffel. Aber in der Szene, in der die Uniformen enthüllt werden, sehen wir, dass Zero deren Chassis tatsächlich so lackiert hat, dass es zu dem der übrigen Prodigies passt.
Oh.
Das heißt, kurz vorher sah Zero noch ganz anders aus und jetzt sieht Zero so aus wie vorher.
Upsi.
Ja, kleiner Produktionsfehler. Die Protostar wird dann relativ schnell von der sich enttarnenden Rev 12 angezogen mit einem Linksstrahl. Ne?
Traktor?
Traktorstrahl, genau. Gott. Während die MinenarbeiterInnen hoffnungsvoll aufblicken. Wir sehen da unter anderem diese kleine Kaitianerin wieder, die von den Käsern gebracht wurde.
Ja.
Ist dir an der was aufgefallen? Fand ich sehr, 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 sehr schönes Detail.
Nee, ich musste nur an dich denken und deine Katzenliebhaberei, aber ein Detail ist mir nicht aufgefallen.
Die hat jetzt ein Knast-Tattoo.
Ach echt?
Geil. Hat eine Träne tätowiert und ein Messer dabei. Offensichtlich hat sie jemanden umgebracht, die kleine Kaitianerin.
Eieiei.
Dass sie jetzt eine Träne tätowiert hat. Ja,
ja, mit Katzen ist nicht gut Küchen essen oder so.
Auf jeden Fall. Also vielleicht ist es auch keine Kaitianerin, aber sie sieht halt aus wie eine Katze, deswegen können wir mal vielleicht davon ausgehen.
Ja.
Dell versichert sich und dem Team, dass sie alle wissen, was zu tun ist.
Mhm.
Und mit letzten Vorbereitungen und Murph, der sich verkleiden soll, das habe ich auch irgendwie überhört beim ersten Gucken, treten sie ihm die Weiner und seinem finsteren Handlanger Dreadnought entgegen. So. Also ich habe da immer noch nicht gecheckt, was sie eigentlich vorhaben, aber ich habe einfach alles akzeptiert, was sie so sagen und überhaupt nicht drauf geachtet, dass sie sagen, ja Murph, geh mal in Action und geh dich mal verkleiden.
So. Nee, es ist mir tatsächlich auch, also ich höre das jetzt auch das erste Mal, jetzt wo du es erzählst, ist mir auch nicht aufgefallen. Ich habe das tatsächlich auch alles so angenommen, wie es dann so passiert ist und habe tatsächlich auch irgendwie gedacht, okay, ja, wie ich es gerade eben schon auch grob angerissen habe, ne, sie verfolgen jetzt einfach einen anderen Plan, wenn sie dem Diviner vielleicht bis dahin irgendwie trauen können. Oder sie glauben ihm vielleicht jetzt doch trauen zu können und kriegen einen Deal und ihr Plan ist nicht mehr nötig oder so. Ne?
Ja. Mir ist auch beim zweiten Gucken dann aufgefallen, dass Zero, der hatte irgendwann im Anflug gesagt, ja, das Ganze sieht immer noch so hoffnungslos aus wie früher.
Mhm.
Und danach sagt Zero gar nichts mehr. Das ist mir auch erst beim zweiten Gucken aufgefallen. Also es gab einfach die Hinweise auf den Plan, gab es die ganze Zeit schon verstreut innerhalb dieser Episode.
Ja.
Aber ich habe es überhaupt nicht gerafft. So.
Und das, obwohl wir doch ja schon einigermaßen aufmerksam gucken. Interessant.
Ja. Also man merkt auf jeden Fall aber schon, dass alle Angst haben und das vielleicht auch trotz des Plans. Rock erwähnt auch nochmal, dass sie den Ort niemals wiedersehen wollten. So.
Ja, kann ich verstehen.
Und die kleine Kaitianerin guckt sich die kommenden Szenen übrigens von so einer Klippe aus an.
Mhm.
So. Dann gehen sie in die Konfrontation mit dem Diviner. Sie treten also aus der Gangway. Dahl berichtet, dass Janeway das Schiff selbst zerstört, wenn irgendwas passiert.
Mhm.
Und der Diviner macht erstmal einen blöden Spruch über die neuen Uniformen.
Ja.
Aber wir erleben dann eine trotzige Gwyn, die stolz mit einem Bekenntnis zu einer besseren Zukunft kontert.
Mhm.
Und das bringt den Diviner so ein Stück weit auf die Palme. Er ändert dann nämlich den Deal und er will jetzt auch seine Tochter zurück.
Problem.
Und alle sind auch erstmal erschüttert. Sogar Dreadnought, der das nicht für einen Fehler hält. Der hat ja schon sowieso schon gesagt, dass Gwyn der größte Fehler des Diviners ever war.
Ja.
Irgendwie. Ja.
Definitiv, ja.
Gwyn aber stimmt tatsächlich entschlossen zu und tauscht sich selbst gegen die Rev 12 ein, damit ihre Freundinnen den Planet verlassen können. Das heißt, der Plan ist jetzt, die Rev 12, die immer noch vor diesem Planeten liegt, beziehungsweise die ja der Planet ist irgendwo, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Das ist ein Bergbauschiff, aber es ist auch die Mine. Ist das richtig?
Ich dachte, das ist die Mine ist auf diesem Asteroidengerät da drunter so ein bisschen und dieses Bergbauschiff ist da irgendwie dran angedockt. Der ist da auch mal damit schon mal weggeflogen, ne? Also ich meine, das wäre schon mal weg gewesen. Und dann bleibt die Mine da übrig.
Dann habe ich aber nicht verstanden, dass er wieder zurückgekommen ist. Aber das ergibt natürlich total Sinn, dass dieser Asteroid dann Tas Lamora ist.
Ja.
Und Rev 12 ist das riesige Schiff, das dran angedockt ist, auf das dann alle MinenarbeiterInnen gehen könnten. Irgendwie. Hm?
Ja, genau. Richtig. Und wo sie vielleicht auch, ne, haben wir nicht ganz am Anfang auch irgendwie sowas wie Unterkünfte oder sowas gesehen? Das könnte ja alles irgendwie da drin stattfinden.
Ja.
Gut. Jetzt habe ich mir das auch noch eingebildet.
Also auf jeden Fall.
Ich weiß es nicht, ja.
Wäre der Plan jetzt, dass sie halt Rev 12 bekommen, das ist ein ziemlich langsames Schiff, das haben wir ja vorher kennengelernt, aber auf jeden Fall ein Schiff, mit dem sie dann irgendwie von dieser Mine entfliehen könnten. So, mit allen. Das ist grundsätzlich der Plan. Ja.
Und was man vielleicht noch erwähnen sollte, was Gwyn angeht, ne, der Diviner hatte vorher irgendwie noch sowas gedroppt wie, ja, du hast ja auch noch lange nicht alles erfahren, so nach dem Motto. Ne? Also du kannst ja alles noch gar nicht verstehen. Also da ist ja noch viel mehr, was wir dir einfach nicht erzählt haben. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Gwyn auch ein Stück weit gelockt hat. Also dass das für sie die Entscheidung vielleicht auch etwas einfacher gemacht hat, weil ich glaube, ihr schon auch ein Bedürfnis ist, zu verstehen, was da eigentlich geht und damit ja auch ein Stück weit mehr auch ihre eigene Existenz zu verstehen und diese Beziehung zu ihrem Vater und so weiter. Also ich hatte schon das Gefühl, dass das schon eine starke Motivation war, jetzt auch zu gehen, also sich auf diesen Deal einzulassen.
Das finde ich tatsächlich neben der Auflösung dieses ganzen Plans, die wir gleich noch sehen, das Spannendste an diesen letzten 10 Minuten Episode. Mhm. Weil, also es wirkt dann ja erstmal so, als ob der Diviner sein Versprechen hält. Der deaktiviert die Wächter, befreit die Sklaven. Gwyn darf sich dann tränenreich von ihren FreundInnen verabschieden und mit einer schönen Umarmung übrigens.
Ne, ja.
Mit Dell.
Ja.
Und der Diviner besteht dann noch darauf, dass sie ihren Kommunikator ablegt und symbolreich zertritt er ihn. Und da fand ich schon wieder, also das wirkte so genussvoll. Da frage ich mich schon wieder, was die Föderation und Chakotay ihm angetan haben. Weil irgendwo scheint da auch ein großer Hass gegenüber der Föderation zu sein.
Ja, total. Also
und trotzdem auch, will er unbedingt dieses Schiff haben. So.
Also auch schon fast phobisch, ne? Also, ne, dieser Kommunikator blendet ihn so ein bisschen, ne? Und also er will halt so ein bisschen wie eine Spinne, die weggemacht werden muss. So, er will dieses Ding halt sofort weg haben. So, ne? Und dann tritt er halt drauf. Also das fühlt sich schon fast nach irgendwie einer Art Trauma an oder so.
Genau, genau. Also auch der Diviner ist, ich finde es eine super interessante Figur. Also ich meine, das ist auch, ich gucke es ja auf Englisch, ist extrem gut gesprochen, finde ich, von John Noble.
Ja.
Ich liebe das, wie er das macht.
Ja, total.
Aber ich finde, da ist auch noch so viel drin im Diviner. Also ich hoffe auch, dass sie das noch weiterziehen. Irgendwie diese Geheimnisse, die rund um den Diviner irgendwo da wabern und immer mal ein Stück weit irgendwo angedeutet werden, aber nie so richtig aufgelöst. Das macht richtig Spaß, finde ich.
Ja, total, ja.
Der Diviner macht sich dann auf der Brücke bequem, entlässt Janeway und Dreadnought rebootet sie in eine düstere, gehorsamere Form. Dark Janeway quasi.
Ja.
Er hat mich ein bisschen daran erinnert, in der Episode Equinox gibt es ja diesen bösen Captain Ransom. Übrigens ist mir auch nie aufgefallen, dass der auch Ransom hieß, ne? Aber egal.
Ja.
Bekommt ja auch der Doktor so ein cooles, dunkles Makeover. Also beziehungsweise bekommt er nicht, aber wird dann, da werden die ethischen Subroutinen gelöscht. Also im Endeffekt ist es auch der Dark Doctor. So. Aber halt nicht mit darkem Flair.
So. Genau, also das Outfit ändert sich nicht nur, sondern nur sein Verhalten.
Genau, genau. Mhm. Und jetzt haben wir hier Dark Janeway. Ja, sieht ein bisschen krank aus, aber sieht auf jeden Fall auch stylisch aus.
Ja, also sieht so ein bisschen aus wie die Diviner selber, ne? Also so halt diese blässlich blaue Hautfarbe irgendwie.
Und speaking of the Diviner, um dann zu zeigen, wie böse er wirklich ist, zerstört der Diviner dann noch gegen ausdrücklichen Protest von Gwyn die Stromgeneratoren der Rev 12. Und dadurch ist Tasla Mora ohne Schwerkraft und mit einem tickenden Countdown bis zum Verlust der Atmosphäre.
Eieieiei.
Zitat, ich habe ihnen ein Schiff versprochen, nicht ihr Leben.
Ja, es ist schon ganz schön böse. Es ist auf jeden Fall böse.
Ja. Nochmal kurz der Check. Ab wie vielen Jahren würdest du das mit deinen Kindern gucken?
Ich habe tatsächlich heute noch nachgeguckt, aber nicht endlich anfangen kann. Es ist FSK 12 tatsächlich. Und ich würde jetzt mal sagen, es gibt solche und solche Folgen, aber wahrscheinlich nicht vor 10. Ne? Also da sind schon ein paar düstere Momente drin.
Also habe ich bei diesem Moment nochmal gedacht, das ist ja wirklich ein absoluter Bösewicht-Move. Ist schon hart.
So. Ja, also da solltest du schon ganz klar auch als Mensch die Fähigkeit haben, wahrzunehmen, dass das eine eine nicht reale Geschichte ist, die nichts mit der Realität zu tun hat und in der Dinge möglich sind, die in der Realität eher nicht passieren.
Genau. wir sehen dann ja auch, wie ganz viele Trümmer runterstürzen. Unsere Prodigies können sich da gerade noch vorretten, bevor dann die Schwerkraft aufhört und sie ins All gepustet werden. Aber auch da können sie sich gerade noch dramatisch schreiend aneinander festhalten.
Ja. Ja. Spannend.
Spannend. Was ich dann aber noch spannender finde, ist tatsächlich, was auf der Protostar selber passiert. Gwyn nutzt die Zeit, um die Diviner endlich dazu zu bringen, seine Besessenheit mit dem Schiff zu erklären. Hm? Mhm. Und er setzt an, aber merkt dann schnell, dass sie irgendetwas verbirgt und dass dem Schiff etwas Wichtiges fehlt. Und er entdeckt, dass der Protocore fehlt.
Aber das
und ich dachte, ja. Mist, da war doch gerade fast der Moment, an dem der Divine mal, der Weiner mal endlich irgendwas erklärt hätte.
Ja, genau. So, und das war ja halt irgendwie so, dass das Ding, wo ich gedacht habe, okay, das ist der Grund, warum Gwyn mitgekommen ist. Und das hat sie ja dann nochmal irgendwie unterstrichen, ne, dass sie dann sofort dahin ist und dann auch so ein bisschen diesen Vertrauensmove gemacht hat, hier, dass Daddy die Daddy-Karte gespielt hat, quasi, ne? Und ja, dann war wahrscheinlich dieses Problem, dass sie da irgendwie telepathiv in Kontakt getreten sind, ja.
Ja, also das ist wirklich natürlich noch ein Problem. Der Diviner kann nicht von Gwyn getäuscht werden und das ist sehr blöd für Gwyn, weil Gwyn wollte ihn die ganze Zeit täuschen.
Ja, das war ja Teil des Plans offensichtlich. Ja.
Wusste sie das nicht?
Ja, also ja, keine Ahnung. Es ist halt so die Frage, ob sie ist vielleicht trotzdem, also ich weiß nicht. Wo wir gerade eben bei Kindern waren. Kinder ist wahrscheinlich auch bewusst, dass sie Schwierigkeiten haben, Erwachsene zu täuschen, aber sie versuchen es trotzdem.
Ja. Ja, stimmt. Vielleicht ist Gwyn dann doch noch nicht so reif, wie wir es eher eben unterstellt haben.
Naja, oder it's worth a try. So, also du weißt es ja nicht, ne? Also du weißt es nicht, ob es nicht vielleicht doch irgendwie gelingt, ob du nicht doch vielleicht irgendwie überzeugen kannst, ob du nicht doch irgendwie was zurückhalten kannst, ohne dass der Diviner das merkt, ne? Also ich glaube, Stalling war das Begriff, ne? Das war ja irgendwie, ne? Also irgendwie sowas wie wirklich zurückhalten, weghalten oder sowas, ne? Also
ja.
Vielleicht schafft es ja doch irgendwann, die Informationen so zurückzuhalten, die der Diviner nicht sehen soll, dass er es wirklich nicht merkt.
Ja, aber es wird ihre Hoffnung gewesen sein, du hast schon recht.
Ja.
Wir haben zumindest aber bei diesem ganzen Trubel, der danach so ausbricht, haben wir aber dann eine Sache gehört, die eine neue Information für uns ist. Denn wir haben gehört, dass der Protoantrieb offline ist, weil die Delizium-Matrix aus exotischer Materie fehlt.
Mhm. Exotische Materie?
Und damit haben wir exotische Materie, das wussten wir vorher, dass der Protoantrieb die braucht. Aber wir haben jetzt zum ersten Mal gehört, dass der Protoantrieb auch Delizium zum Funktionieren benötigt. Also es ist im Prinzip auch ein Verbrenner. So.
Ja, Verbrenner des 24. Jahrhunderts.
Genau. So, letzter Punkt. Der wahre Plan, ne, zurück auf Tavas Lamore, hört der Crew dann auf, vorzutäuschen, in Not zu sein. Übrigens sehr, sehr spät, auf, vorzutäuschen, in Not zu sein.
Die sind schon lange weg, die haben dieses Gespräch schon hier geführt mit dem Diviner und so weiter. Also das ist gefühlt sind 10 Minuten vergangen oder so.
Genau. Und dann kommt die Enthüllung, sie haben den Protocore in Murph versteckt, der sich wiederum in einer Nachbildung von Zero verbirgt. Weil es war gar nicht Zero, es war irgendein Zero-Outfit, das der Vehicle Replicator hergestellt hat. So.
Ziemlich geil und auch ziemlich authentisch. Das sagt ja dann auch noch einer der Menschenwesen da. Ne? Das ist
Zero selber.
Achso, Zero selber sagt es, genau. Ja, genau. Ja, ziemlich, ziemlich authentisch getroffen. So, ja.
Ja. Und Gwyns Täuschung, sich selbst gegen das Schiff einzutauschen, war im Prinzip Teil des Plans, wenn auch ein bisschen unerwartet.
Ja.
Der echte Zero taucht dann mit praktischen Jetpacks auf und hat auch einen neuen Spruch, nämlich Hut, Hut. Und sie machen sich sofort daran, alle zu retten und hofften, dass Gwyn uns genug Zeit verschaffen kann, damit dieser verrückte Plan funktioniert.
Wie das allerdings ist
jetzt, der Cliffhanger. Ja.
Wie das allerdings funktionieren soll, weiß ich nicht so genau. Also die sind ja einigermaßen optimistisch, weil wir sind ja jetzt schon an dem Punkt, dass der Diviner festgestellt hat, dass der Protostar fehlt. Das heißt, er wird wahrscheinlich jetzt umdrehen. Das heißt wiederum, also er war ja eigentlich nicht lange weg. So, ne? Also was haben sie jetzt? Also mehr als Minuten können sie ja eigentlich nicht haben. Also Dahl sagt noch irgendwie, er hofft darauf, dass Gwyn ihn noch so ein bisschen irgendwie ablenken kann oder noch hinhalten kann. Aber wie?
Naja, vielleicht die Wächter umprogrammieren.
Hm.
Weil im Endeffekt müsste es denn ja jetzt so gehen, dass sie die Wächter dazu bringen, auf den Diviner und Rednock aufzupassen, die wiederum auf Taslamora bleiben müssen, während Rev 12 und Protostar wegfliegen.
Aber ich meine,
das müsste jetzt der Plan sein.
Sie müssen ja jetzt erstmal, und das ist ja das, was sie jetzt gerade auch angehen als erstes, sie müssen jetzt erstmal die Energieversorgung wieder irgendwie herstellen. Und die ist ja komplett zerstört. Also allein das wird ja wahrscheinlich einen Moment dauern.
Es ist so ein bisschen jetzt hier wieder dieses Fuchs-Getreide-Huhn-Rätsel. Ne? Also sie haben ja im Prinzip jetzt drei Schiffe oder so. Ne? Also sie haben im Prinzip drei Orte.
Ja.
Mit Taslamora, der Rev 12 und der Protostar. Und die ganzen Minenarbeiter passen nicht auf die Protostar. Sie wollen aber auf die Protostar zurück. Und der Diviner und Dreadnought dürfen nicht an denselben Ort wie die Minenarbeiter und sie. Das ja, heißt, eigentlich müssten die Minenarbeiter auf die Rev 12, der Diviner und Dreadnought auf
den Planeten,
also Taslamora,
auf den Asteroid, ja.
Und sie müssten auf die Protostar. Und das alles muss passieren, ohne dass sie sich im Prinzip begegnen.
Also, ja.
Also im Prinzip haben wir wieder dieses Rätsel. So, mal gucken, wie das funktioniert.
So. Ja, ich bin wirklich gespannt.
Aber ich glaube, Zero hat einen Plan.
Ich bin sehr gespannt, wie der aussieht, weil im Moment fehlt mir noch so ein bisschen die Fantasie, wie das jetzt wirklich in der Praxis alles funktionieren soll, vor allen Dingen in der Kürze der Zeit. Aber gut, wer weiß, was da doch alles passiert. Wir haben ja immerhin noch 24 Minuten oder sowas in der Richtung dann vor uns, die uns diese nächste Geschichte erzählen werden.
Bleibt uns noch ein Fazit zu ziehen. Wie fandst du die Episode?
Ja, und das ist das, was ich am Anfang meinte, was ich halt irgendwie schwierig finde an zwei Teilern. Diese Episode ist halt nicht zu Ende, ne? Aber sie baut halt sehr schön diese Geschichte auf. Das kann man irgendwie schon mal festhalten. Und ich glaube, wir haben die positiven Punkte alle eben schon genannt. Also ich glaube, ein wirkliches Urteil werden wir erst nach der nächsten Episode, wenn wir quasi komplett die Storyline gesehen haben, fällen können. Aber wir können, oder ich für mich kann an dieser Stelle festhalten, dass ich diese Episode sehr unterhaltsam fand im Sinne von, sie ist irgendwie super schnell verflogen. Ne? Also wenn man sich jetzt mal wieder überlegt, was in der Folge davor irgendwie alles passiert war und wie komplex die irgendwie anmutete, war das ja schon fast irgendwie, das waren irgendwie nur so ein Dreiakter so gefühlt. So, mhm. Ne? Vorspiel, preparing for battle und Einstieg in Battle, so ungefähr, ne? Ging für mich super fix vorbei, aber sie macht halt hier nochmal echt einige spannende Türen auf, beziehungsweise macht sie vielleicht noch ein bisschen weiter auf, die schon geöffnet waren, und das hast du im Prinzip eben schon gesagt, oder wir haben eben schon drüber geredet, einmal einfach die Geschichte rund um die Diviner und die Protostar und Gwyn und diese ganze Geschichte, die wir einfach nicht verstehen, die tritt sie nochmal so ein bisschen weiter ein, und eben die Geschichte zwischen Gwyn und Dal. Das sind für mich jetzt gerade so die spannendsten Entwicklungen, das befeuert diese Episode nochmal schön, und was die Episode natürlich auch schön entstehen lässt, ist die Fortsetzung des Teamgefühls, was in der letzten Folge gebildet wurde, nicht zuletzt unterstrichen durch diese schönen neuen Uniformen. Also für mich hier Daumen nach oben für diesen ersten Teil. Aber wie gesagt, ich glaube, so ein seriöses Urteil kann man auch wirklich erst nach der nächsten Folge dann bilden.
Das glaube ich nicht. Ich finde, dass man den ersten Teil einer Doppelepisode immer ganz gut bewerten kann. Und ich würde ihn in den höchsten Tönen loben, weil ich finde das ganz, ganz großartig, wie diese Episode hier strukturiert war. Mhm. Einerseits, weil ich wirklich das Gefühl hatte, das war im Prinzip eine Viertelstunde, und es waren 25 Minuten, aber es ging halt nochmal einen Ticken schneller,
ja.
Weil sie extrem gut und extrem dicht erzählt war.
Ja.
Und gleichzeitig, es ist gar nicht so viel passiert, so,
ja.
Aber du hast trotzdem innerhalb dieser schnellen Erzählweise so ein paar diepe Momente drin gehabt, Also wirklich Tiefgang, Andeutungen, irgendwo Teasern auf das, was noch kommen könnte. Gleichzeitig immer mal so ein kleiner Blick zurück, was und mit dem Gedanken, was ist eigentlich mit Rock Tuck und dem Diviner, der einfach nur sehr, sehr mysteriös rüberkommt. Schlauen Moves, die du die ganze Zeit schon angeteasert hast. Wenn du das beim zweiten Mal guckst, merkst du es dann auch. Also richtig, richtig, richtig gut gemacht. Ich bin also mit dieser Episode hat mich Prodigy mal wieder total reingeholt. Da habe ich irgendwie bei der letzten Episode so noch gedacht, ja, komm, jetzt diese Zeitverwirbelung, das ist deswegen gut, weil Rock Tuck eine spannende Geschichte da drin irgendwie hatte. Aber ansonsten war es dann irgendwie eine Star Trek Einheitsgeschichte so ein Stück weit. Aber hier das fand ich richtig, richtig gut. Und die wissen einfach, was sie erzählen wollen und die wissen, was Star Trek ist und ich finde es super. Das darf es nur nicht in dieselbe Star Trek Falle fallen, in die Star Trek schon so oft gefallen ist, dass nämlich der zweite Teil eines Zweiteilers immer schlechter ist als der erste.
Ja, ich bin manchmal
gespannt, wie sie das hinkriegen.
Manchmal frage ich mich, ob das nicht irgendwie auch so ein bisschen am Konzept liegt, irgendwie, dass dann halt dass du halt also wenn du eine Geschichte erzählst, ne, und im Prinzip machst du im Zweiteiler ja nichts anderes als eine Geschichte auf einen längeren Zeitraum zu erzählen, dann hast du halt eine Einführung in die Geschichte, einen Spannungsaufbau und dann hast du halt irgendwann den Release und den Battle häufig, ne, also irgendwie irgendeine Art von Kampf, die dann stattfindet oder so, und das ist vielleicht dann häufiger mal die nicht so spannende Folge, weil sie halt die Spannung dann bedient, die in der ersten Folge aufgebaut worden ist. Also vielleicht ist das auch so generell so ein Doppelfolgenproblem am Ende.
Maybe.
Ja, weiß ich nicht. Aber das, was du jetzt eher gerade über das, hast du gesagt, sie wissen, was sie erzählen wollen. Ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, ja. Weil so ziemlich genau das habe ich gedacht, als ich den Fernseher ausgemacht habe nach dieser Episode. Und habe gedacht so, es ist krass, ich gucke Star Trek und habe das Gefühl, dass hier wirklich eine Story stringent erzählt wird seit dieser ersten Folge, die wir hier gesehen haben. Und es ist noch nichts, wir sind jetzt bei Folge 9 und es ist noch nicht signifikant passiert, was mich zweifeln lässt daran, dass sie das irgendwie stringent weitererzählen. Und das finde ich, durchaus bemerkenswert für Star Trek und für das, was wir jetzt leider ja auch schon häufiger mal erlebt haben in anderen Serien, die dann halt leider nicht so konsequent und gut erzählt worden sind. Naja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Man soll ja nie den Tag vor dem Abend und so. Aber bis hierhin, finde ich, machen sie das bemerkenswert gut.
Ja, genau. Diese Mischung zwischen horizontalem Erzählen und vertikalem Erzählen. Das kriegt Prodigy, finde ich, fast am besten hin von allen Serien gerade.
Ja.
Stand jetzt. Was natürlich erstmal noch nichts heißt, weil diese Staffel ist noch nicht mal zur Hälfte vorbei.
Ja.
Und dann muss ich fast sagen, leider ist es eine animierte Serie.
Ja.
Irgendwie, wenn das jetzt noch Live-Action wäre, also dann würde ich fast sagen, Dan und der andere Hagyman, gib dem doch mal eine Live-Action-Serie. Mal gucken, was dann passiert.
So. Ja.
Also das ist, naja, gut. Aber
und jetzt stell dir mal vor, also ich will es jetzt auch gar nicht schlecht reden, weil ich mag es so, wie es ist. Also es ist wirklich eine große Überraschung. Und ich habe, ne, also auch wenn wir jetzt ja noch einiges vor uns haben mit der nächsten Staffel auch, ne, also wir werden ja noch viel Zeit mit dieser Serie offensichtlich verbringen. Ich sehe dem sehr entspannt und mit Freude entgegen. Aber jetzt stell dir mal vor, die gleiche Story wäre eine Live-Action-Serie, wie krass das sein könnte, ne?
Ja. Und im Prinzip spricht gar nicht so viel dagegen. Also ich finde nicht, dass sie jetzt so viel machen, was man irgendwie in Live-Action nicht machen könnte.
Nee, finde ich auch. Nee, das könnte man, glaube ich, schon erzählen.
Ja. Gut. Dann würde ich sagen, wir gucken jetzt weiter.
Wir gucken jetzt weiter. Ihr könnt auch weiter gucken, wenn ihr mit uns guckt, oder schreibt gerne was in die Kommentare, was ihr loswerden wollt in Bezug auf diese Serie. Und nochmal der Hinweis, wir werden dann eine Folge einschieben mit dem Feedback von euch und hören uns einfach wieder, wenn wir dann Teil 2 besprechen dieser hübschen Doppelfolge.
Mal gucken, ob wir das auch weiterhin in dieser prekären Aufnahmesituation machen. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Also ganz ehrlich, also ich habe vielleicht 50% von dem verstanden, was du erzählt hast. Dafür hat es ganz gut funktioniert, finde ich.
Das reicht eigentlich. Das reicht meistens.
Das ist eine Erkenntnis auf jeden Fall. So. Also ich könnte nebenher noch Schach spielen oder so. Ich probiere das mal bei einer der nächsten Folgen.
Versuch das mal. Alles gut. So, macht's gut.
Tschüss. Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.